Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Guten Tag, grüß Gott, mein Name ist Stefan Ulrich. Ich bin Schriftsteller und Journalist in München. Ich stamme ursprünglich aus Tutzing vom Starnberger See, habe dann aber in München studiert, war später insgesamt 27 Jahre lang bei der Süddeutschen Zeitung, unter anderem als Auslandskorrespondent in Rom und Paris, und habe mich vor gut einem Jahr als freier Autor selbstständig gemacht, schreibe weiter für Zeitungen und Zeitschriften, aber auch als Autor von Büchern. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon einige Bücher geschrieben, vorzugsweise über Italien, auch über Frankreich. Und mein neues Buch ist dieses Jahr erschienen, das heißt Und wieder Azzurro, und ist eine Reise durch den ganzen Stiefel vom Brennerpass bis nach Trapani an der Spitze Siziliens. Und der rote Faden ist die Suche nach dem Faszinosum Italiens. Also ich wollte der Frage nachgehen, was macht dieses Land seit Jahrhunderten, nicht erst seit Goethe, es ging schon viel früher los, so faszinierend für Menschen von nördlich der Alpen, für Deutsche, aber auch für Holländer oder Briten oder Skandinavier und auch für mich selbst. Und wie es zu diesem Buch dann gekommen ist, zu dieser Idee, ein Buch mit diesem Anspruch zu schreiben oder mit diesem roten Faden, das schildere ich jetzt am Anfang des Buches und das lese ich Ihnen jetzt vor. Das Setting ist, ich sitze mit meiner Familie, meiner Frau und meinen beiden Kindern, Bernadette und Nikolas, bei uns im Garten in München. Es ist ein schöner Sommer und wir sprechen über mein Lieblingsthema, nämlich über Italien. Ja, während wir uns da so unterhalten, kommt ein Punkt auf, der bei uns immer für viel Debatten sorgt. Und zwar ist ein alter Traum von mir, irgendwann mal ein Haus in der Maremma, in der Südtoskana zu kaufen. Ein Rustico, das ist nicht sehr originell, ich weiß, das hatten von mir schon mehrere Millionen Deutsche, aber ich eben auch. Und meine Familie war da immer äußerst skeptisch, und zwar sowohl die Kinder als auch meine Frau aus verschiedenen Gründen. Und an diesem Abend steuert die Diskussion mal wieder über dieses alte Familiendisput-Thema zu. Der Einwand der Kinder ist grundsätzlicher und damit noch gravierender. Er richtet sich nicht nur gegen ein Ferienhaus, sondern auch gegen Italien an sich. Da seien sie in ihrer Kindheit mit uns genug herumgereist. Das werde doch langweilig. Und Rom sei ihnen als sehr schmutzige Stadt in Erinnerung. Zudem gäbe es in Italien keine endlosen Strände wie an der französischen Atlantikküste und keinen Ozean zum Wellenreiten. Alles sei eher niedlich und harmlos, kein Ort für Abenteuer. Nun, im nächtlichen Garten, sind wir wieder mal beim Thema. Was begeistert dich eigentlich dermaßen an Italien, fragt Bernadette. Ja, was eigentlich, fällt Nikolas ein. Die beiden verstehen sich schrecklich gut. Was für eine Frage, Italien eben. Was soll ich sagen, antworte ich. Italien ist meine Passion und nicht nur meine, alle Menschen lieben Italien. Aber warum liebst du es, fragt Nikolas. Was meinst du damit? Das Wetter zum Beispiel. Das ist in Griechenland oder Spanien genauso schön, sagt Bernadette. Aber das Licht ist anders in Italien. Dieses Blau des Himmels, des Meeres. Anders als in der Provence, antwortet Antonia. Schon anders als in der Provence. Dort fegt der Mistral aus dem Norden die Luft leer, vertreibt Staub und Dunst. Das gibt den Dingen kristallklare Farben und Formen. Wunderschön. In Italien liegt oft ein leichter Dunst in der Luft, wie ein kaum wahrnehmbarer Schleier. Das Licht wird dadurch wärmer, die Konturen werden weicher. Die Dinge bekommen etwas Geheimnisvolles, Tiefes. Zur Schönheit kommt ein Zauber. Wie auf den Gemälden von Claude Lorrain und Nicolas Poussin. Das sind Idealisierungen, Wunschbilder, die mit dem realen Italien wenig zu tun haben, sagt Antonia. Da ist etwas dran, viel sogar. Kein anderes Land ist so idealisiert worden wie Italien. Das Land, wo die Zitronen blühen. Dies hat dazu geführt, dass sich ein Reisender heute mit drei Italien konfrontiert sieht. Da ist erstens das Paese Reale, in dem sich Licht und Schatten abwechseln. Einerseits herrschen hier Kreativität, Unternehmergeist, Widerstandskraft, Toleranz, Großzügigkeit und Mitgefühl. Andererseits Eigennutz, Korruption, Jugendarbeitslosigkeit, unzureichende Schulen oder Krankenhäuser, Umweltverschmutzung und Wurstigkeit. Die Schatten kann ein Reisender, der sich nicht dafür interessiert, ganz gut ausblenden. Das zweite Italien ist eine kollektive Imagination, eine Wunschvorstellung, das Paese Ideale. Ein Land voller fröhlicher, leichtlebiger Menschen, die in einem blühenden Garten zwischen Marmorbrunnen und Statuen unter warmer Sonne flanieren. Es ist ein genussreiches, geistreiches, charmantes, kultiviertes, leidenschaftliches, aus den kräftigen Wurzeln seiner Geschichte herausblühendes Land, ein ewiger Frühling der Menschheit, in traumhaft schöner Landschaft, ohne Krankheit, ohne die Härten des Arbeitslebens, ohne Elend und ohne die Zumutungen der Moderne. Kurzum, es ist das verlorene Paradies. Das dritte Italien ist am schwersten zu fassen. Es ist die Projektion der persönlichen Wünsche des Reisenden, ein Paese Individuale, die bessere Hälfte, die seine Defizite ausgleicht. Für Goethe etwa war Italien das Land seiner künstlerischen und seelischen Wiedergeburt. Andere Menschen aus nördlicheren Ländern erleben Italien als Befreiung von der eigenen Gedankenschwere, pessimistisch eingefärbten Ernsthaftigkeit und misanthropischen Innerlichkeit. Die Reise nach Italien wird für sie zur Reise zu sich selbst, zu ihrer lichteren Seite. Und die lässt sich wirklich finden, wie nicht nur Goethe bestätigen kann. Der Kanadier Paul Theroux, einer der vielseitigsten modernen Reiseschriftsteller, schreibt: Reisen, das meist als Flucht vor dem eigenen Ich angesehen wird, ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Die Heimkehr zum ganzen Ich. Wir haben eine Weile geschwiegen in unserem nordalpinen mediterranen Garten. Irgendwann sage ich, zugegeben, Wunschbilder spielen bei der Italienliebe eine Rolle, auch bei meiner. Nur bleibt die Frage, warum sich diese Fantasien gerade das konkrete Land Italien als Projektionsfläche ausgesucht haben. Warum nicht Aserbaidschan, die Slowakei, Sambia? Eine reale Substanz scheint in Italien vorhanden zu sein, an der sich Träume und Wünsche anheften können. Das bestreitet ja auch keiner, sagt Antonia versöhnlich und schenkt uns eine Runde Rotwein ein, ein Morellino di Scanzano aus der Südtoskana. Ich schließe die Augen. Morellino, schon dieser Klang. Ich sehe die grünen Hügel der Maremma zur Küste hinunterrollen. Aber was ist so besonders an Italien, dass es sich als Projektionsfläche anbietet, sagt Nicolas. Was fasziniert dich so daran? Na, Kunst und Küche, Lebensart, Schönheit, Geschichte, Eleganz, Sinnlichkeit. Hinzu kommt, ich suche die Antwort in einem Schluck Morellino. Ja, fragen Nicolas, Bernadette und Antonia im Chor. Dass ich mich in Italien freier fühle, mehr bei mir selbst. Klingt nach Goethe, sagt Antonia mit sanftem Spott. Hier in München ist es doch auch schön, sagt Bernadette. Stimmt. Die weiche Luft, der Blumenduft, die hellen Wolkenbänke, die über den Mond und den schwarzen Himmel ziehen. Und wir vier zusammen, was nicht mehr so häufig vorkommt, seitdem Bernadette und Nicolas in Studentenwohnungen gezogen sind. Lässt so ein Abend Wünsche offen? Anscheinend doch. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich wieder uns vier auf einer Terrasse eines Rustico in der Maremma. Und der Blick geht über rollende Hügel hinweg. Ich habe das Gefühl, du verstehst sie selbst nicht richtig, deine Italien-Passion. Machen wir einen Deal? Fragt Nicolas. Ich schaue ihn erstaunt an. Schreib ein Buch, warum dich Italien verzaubert. Bevor ich darüber nachdenken kann, redet Nicolas weiter. Wenn uns das Buch überzeugt, der Funke überspringt, setzen wir uns nochmal in Sachen Maremma-Haus zusammen. Das war jetzt sozusagen das Entree, aus dem sich dann dieses Buch entwickelt hat. Erst die Reise, dann eben das Aufschreiben des Buches. Und ich springe jetzt ein bisschen weiter in eine Region, die uns noch sehr nahe ist, die eine Vermittlung spielt zwischen Deutschland und Italien. Ich spreche jetzt von Südtirol. Um der Faszination Italiens auf die Schliche zu kommen, möchte ich auf dieser Reise Menschen, Landschaften und Orte kennenlernen, die ich noch nie gesehen habe, obwohl ich schon so oft in Italien war. Denn ein Zauber des Landes liegt in seiner unerschöpflichen Vielfalt. Zugleich will ich einige Menschen, Landschaften und Orte wiedersehen, die mich Italien liebgewinnen ließen. Einer dieser Menschen ist Erich von der Odleshütte. Wir kennen uns seit vielen Jahren, ja seit bald zwei Jahrzehnten, weil wir beim Skifahren im Grödnertal mittags oft bei ihm einkehrten. Im Sommer aber waren wir noch nie bei ihm. Es ist noch früher Vormittag und wir sind die ersten Gäste auf der Odleshütte. Eine Studentin, die hier oben jobbt, fragt, was wir wünschen. Ist Erich hier? Da kommt er schon aus der Hütte, ein kleiner, muskulöser Mann in kurzen Lederhosen, rotkariertem Hemd und Joppe. Sein heiteres, von der Sonne rotbraun gebräuntes Gesicht wird von kurzen, gelockten, allmählich vom schwarzen ins graue übergehenden Haaren gerahmt. Dass er schon Mitte 50 ist, sieht man ihm jedoch nicht an. Ich war gerade beim Kartoffelschälen, sagt er und wischt sich die Hände an einer Schürze ab. Erich ist ein Mensch, in dessen Gegenwart wir uns sofort wohlfühlen. Das war schon beim Skifahren immer so. Weil er auf eine bescheidene, ungekünstelte Art ausstrahlt, glücklich zu sein und der Welt wohl zu sein. Oder, falls glücklich ein allzu beliebiger Begriff sein sollte, im Reinen mit sich selbst und seiner Umgebung zu sein scheint. Mit seinem Leben unten in seinem Bauernhof in Santa Cristina und hier oben auf der Alm in 2100 Metern Höhe, umgeben von Bergwiesen und Nadelwäldern und einem freien Blick auf die Spitzen der Geißlergruppe. Wir setzen uns auf die Terrasse mit dem Rücken zur Hüttenwand aus rotbraun gebeizten rohen Fichtenstämmen und lassen uns die Gesichter von der Morgensonne wärmen. Die Studentin bringt Cappuccino und für jeden ein Stück Milchschokolade, Kuhglocken läuten von einer Alm herüber. Die Bergidylle ist so vollkommen, dass sie kitschig wirken würde, sehe man sie so in einem Heimatfilm. Doch hier ist nichts arrangiert, um heile Welt vorzutäuschen. Dafür sorgt schon Erich, dem alles Aufgesetzte fremd ist. Seit wie viele Generationen lebt ihr hier im Grödnertal, fragt Bernadette. Seit vielen Generationen. Wir haben mal einen Stammbaum gemacht und sind dafür 300 Jahre weit zurückgegangen. Aber es ist sicher viel länger, sagt Erich, in seinem gemächlichen Sprachrhythmus mit dem leichten alpenländischen Singsang, der mich melodisch an das Schwyzerdütsch erinnert. Er selbst ist mit 7 Brüdern und Schwestern auf dem Hof der Familie aufgewachsen. Ich war der Kleinste. Und da niemand von meinen Geschwistern den Hof übernehmen wollte, musste ich ran. 22